Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau. Und das ist der Glückliche Unternehmer Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast. Heute ist hier tatsächlich wahnsinns tolles Wetter. Ich schaue ja gerade raus, die Bäume wehen im Wind, die Sonne scheint und der Blick auf den See ist herrlich. Und wir sind inzwischen bei Folge 102. Unternehmer.link/102 findet ihr die entsprechenden Infos, die wichtigsten Fakten zu dieser Folge, die wichtigsten Key Facts und Actions. Wir haben uns heute nochmal beschäftigt oder beschäftigen uns heute nochmal mit dem Thema der Ortsunabhängigkeit. Und das finde ich sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr spannend, weil natürlich die Frage ist, wenn ich immer unterwegs sein möchte, wenn ich erreichen möchte, dass ich überall auf der Welt sein kann, wann ich das möchte, wie kriege ich das hin? Nochmal heute wichtige Informationen dazu, dass man hier auch einen ganz speziellen Mindset braucht, ist natürlich klar. Und ich freue mich, dass wir einen Experten zu dem Thema heute hier haben, der dieses Leben auch tatsächlich lebt. Herzlich willkommen, Tim Chimoy.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dabei zu sein. Ja, bei mir ist übrigens auch schönes Wetter.
Das hört sich gut an. Du bist gerade wo?
Ich bin gerade für 2 Tage in Bangkok. Ich wohne in Chiang Mai im Norden Thailands und bin aber gerade auf dem Weg nach Ho Chi Minh City in Vietnam, um dort unser Jahrestreffen vorzubereiten. Und und deswegen habe ich gerade einen kleinen Zwischenstopp hier in Bangkok.
Super. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Also allein schon die Tatsache, dass du eben nicht in Deutschland verweilst, könnte man sagen, sondern in Thailand. Und das ist ja so, wenn ich sitze jetzt hier quasi in der Nähe von Berlin, es muss ja ein völlig anderes Lebensgefühl sein, dort zu leben. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, es ist einfach eine komplett andere Kultur, es ist ein anderes Klima, es ist eine andere Sprache, es ist definitiv ein anderes Leben und das ist eine spannende Geschichte natürlich, wenn man, jeder, der schon mal eine Weile im Ausland verbracht hat, der weiß ja, dass es definitiv eine Erweiterung der Komfortzone ist, aber auch einfach extrem spannend, in einer neuen Umgebung sich längere Zeit aufzuhalten.
Und wie hat das bei dir angefangen? Wie bist du dazu gekommen, sowas zu machen?
Das war bei mir so, dass ich schon während des Studiums am liebsten Auslandssemester, Auslandspraktika und so einen ganzen Kram gemacht habe. Also ich habe immer schon versucht, möglichst viel Zeit an spannenden Orten zu verbringen. Ich habe mal ein halbes Jahr in den USA gearbeitet, dann habe ich 9 Monate in China gearbeitet und dann habe ich noch ein Semester in Finnland gemacht. Und irgendwann kam ich dann an den Punkt, wo ich dachte, jetzt musst du mal deinen normalen Weg gehen, die normale Karriereleiter hochklettern, wie man das halt so macht. Und hatte dann einen ganz guten Job als Angestellter in Köln damals. Mhm. Und da hat es mich aber nicht lange gehalten. Also da habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass ich einfach eher so der abenteuerlustige Typ bin.
Wie lange war schnell?
Ja. Ja, ich habe erstmal Architektur studiert und dann 2 Jahre als Architekt gearbeitet. Dann habe ich nochmal ein Aufbaustudium gemacht im Ausland, da fing es schon an, zum Projektmanager im Bauwesen.
Okay.
Und dann habe ich ein Jahr als Projektmanager gearbeitet und dann habe ich Anfang 2012 mehr oder weniger alles hingeschmissen, bin ins kalte Wasser gesprungen und habe den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, weil ich die Selbstständigkeit eigentlich so als den einzigen Weg sah, mein Leben freier gestalten zu können und auch finanziell unabhängiger zu werden.
Okay, und dann hast du aber in Deutschland schon gemacht.
Ich habe
oder dann, war das so eins sozusagen? Du bist, ich mache mich selbstständig und ich gehe nach Thailand oder wie war das?
Ja, ich habe erstmal natürlich schon gesehen, dass die Selbstständigkeit halbwegs läuft. Ich habe damals damit angefangen, als Architekt natürlich naheliegend etwas zu machen, was ich schon gelernt habe. Habe technische Zeichnungen erstmal als Freelancer erstellt für andere Unternehmen und hatte dann aber auch durch mein Netzwerk schon ein paar Kunden am Start und das lief dann auch ganz gut. Und so nach einem ganz gut heißt, ich konnte davon leben. Das hieß jetzt noch nicht, dass ich da jetzt mein ehemaliges Gehalt direkt mit erreicht hätte wieder. Hab das ungefähr ein halbes Jahr gemacht und bin dann das erste Mal wieder für eine längere Zeit ins Ausland gegangen, Muss aber sagen, das war damals rückblickend noch zu früh. Dann sind mir Kunden wieder abgesprungen und wirklich, bis ich sagen kann, es hat sich alles richtig ausgezahlt. Unternehmerisch lief es gut und ich hatte sogar mehr Geld als zuvor. Das hat dann doch nochmal locker 2 Jahre gedauert, so bis 2014. Mhm. Und da habe ich dann auch wirklich erst angefangen, mich richtig frei zu fühlen und auch meinen Lebensmittelpunkt komplett zu verschieben.
Und warum sagst du, wie genau kann man das verstehen, dass du sagst, es war zu früh und Kunden sind dir abgesprungen? Was war da der
Grund? Das war letztendlich einfach nur der Grund, dass ich noch nicht begriffen habe, wie man Akquise macht und ich einfach nur so aus meinem vorhandenen Netzwerk gelebt habe letztendlich. Und das hat dann irgendwann nicht mehr so gezogen, weil ich einfach auch die Kontakte nicht mehr so intensiv hatte. Und dann war ich letztendlich so in der Situation, dass die Aufträge immer weniger wurden und ich mich einfach dann gezwungen sah, mich mit den Themen Akquise und Marketing intensiver zu beschäftigen. Und das war dann auch so, nachdem ich das getan habe, intensiv, ging die Auftragslage dann auch später deutlich, also es ging wieder wesentlich besser und auch wesentlich steiler nach oben. Das war dann so der Turning Point, wo ich gemerkt habe, ja, Akquise ist doch ein recht wichtiger Punkt auch in diesem Selbstständigkeitsding. Ne?
Absolut. Ja. Das ist so ein bisschen wie, gibt's so diesen Coach Dan Sullivan, der sagt, kommt ein Unternehmer, kommt ins Casino und sagt er, ja, wenn du ins Casino gehst, dann kannst du schlecht sagen, ich habe die und die Vision, da geht's um den Cash sozusagen. Und beim Unternehmer ist eben der Cashflow, ne, dass eben das Geld da entsprechend da ist. War das auch so ein Punkt, dass du halt Kunden hattest, die darauf Wert gelegt haben, dass du vor Ort bist? Die abgesprungen sind, hatte das damit was zu tun oder war es schlussend ergreifend einfach dem geschuldet, dass du dann nicht mehr vor Ort warst und nicht die Kontakte mit ihnen persönlich pflegen konntest? Was war da so der Hintergrund?
Genau, also in meinem alten Netzwerk war es tatsächlich so, dass einige Kunden schon damit gerechnet haben oder erwartet haben, dass ich vor Ort bin. Da kommen aber zwei Punkte zusammen. Einmal hatte ich damals noch die falschen Kunden etwas provokativ gesagt. Mittlerweile habe ich oder haben wir, habe jetzt auch noch einen Partner mit im Unternehmen, mittlerweile haben wir Kunden, die das mitmachen. Aber ich war auch damals noch nicht so gut aufgestellt mit den Komponenten. Wir hatten damals zum Beispiel noch kein E-Büro. Heute kann man bei uns anrufen und der Anruf wird sofort von einem Sekretariat entgegengenommen. Post wird für uns eingescannt. Also ich sag mal, dieses ganze virtuelle Büro-Ding, das funktioniert mittlerweile bei uns wunderbar. Damals hatte ich halt diese ganzen Dinge noch nicht so.
Das heißt, ihr habt eigentlich eine Adresse in Deutschland sozusagen oder Büroadresse oder wie kann man sich das vorstellen?
Wir haben eine Büroadresse in Deutschland, genau. Da, wenn man da hinfährt, trifft man aber keinen von uns dort an. Also,
ja, klar, das ist ja eine andere Geschichte.
Genau. Genau. Obwohl, also gerade größere Unternehmen sagen dann schon manchmal, wie wäre es mit einem Vor-Ort-Termin oder kann ich nicht mehr vorbeikommen oder so. Und oft in manchen Situationen sagen wir dann auch ja, weil wir mit einem größeren Auftrag rechnen und fliegen dann vielleicht auch mal hin zu dem Vor-Ort-Termin. Aber in 90% der Fälle ärgert man sich am Ende, dass man das nicht abgelehnt hat und den Kunden nicht überzeugt hat, das digital virtuell zu machen, weil Vor-Ort-Termine doch am Ende oft sinnlos sind.
Ja, vor allem du hast dann, ich weiß nicht, wie lange deine Reisezeit sind 5-6 Stunden oder so eine Strecke. Und dann bist du eine Stunde vor Ort und 6 Stunden zurück, bist du 13 Stunden unterwegs, ne?
Genau. Oft und einfach nur, um Hände zu schütteln.
Ja, und Mais wird dann sagen, ja, den Rest, das Konkrete machen wir dann später.
Genau. Genau.
Und ist das so, dass ihr dann auch schon bewusst die Kunden, du sagst, du hast jetzt andere Kunden, hast du die Kunden klar definiert, dass du sagst, okay, den und die, so sieht unser Zielkunde aus, den hätten wir gerne, eben nicht größere Unternehmen, sondern in so einer Range irgendwo dazwischen, die auch sagen, gut, das mache ich mit?
Ich glaube, das kam dann automatisch, weil wir dann halt vor allem auch online akquiriert haben, mit Paid Ads online gearbeitet haben, über Google zum Beispiel. Und ich vermute einfach, dass die Menschen, die uns dort gefunden haben, einfach auch schon ein bisschen digitaler sind. Und es kommt zwar auch ab und zu mal vor, dass ein Kunde halt auch nochmal anfragt, wir hätten gern Vor-Ort-Termin und so weiter, aber es kommt selten vor. Und es ist auch so, dass aus meinem Netzwerk damals, das waren andere Arten von Aufträgen. Da ging es dann vielleicht auch mal darum, noch eine Baustelle zu besichtigen. Mittlerweile machen wir eher so also sehr wiederholbare Aufgaben, die man auch mit Prozessen outsourcen kann. Also Feuerwehrpläne, Genehmigungspläne, Dinge, die man so ein bisschen nach Schema F abarbeiten kann. Also nicht hundertprozentig, aber das ist ein anderes Arbeiten mittlerweile.
Das heißt, ihr konzentriert euch sozusagen klassisch auf diese Productized Services. Das heißt, dass ihr immer wieder das gleiche Produkt habt, was ihr abbildet sozusagen, oder ein sehr ähnliches Produkt, eine sehr ähnliche Dienstleistung und wo sozusagen der Rahmen sehr klar ist. Kann man sich das
genau in die Richtung geht's. Genau, in die Richtung geht's.
Okay. Und das hat sich so rauskristallisiert oder habt ihr bewusst irgendwie einen Punkt entschieden und gesagt, okay, was können wir denn jetzt genau für Produkte anbieten, die dafür geeignet sind, für das, was wir tun? Wie wir leben.
Ja, also, Entschuldigung, ja. Hm. Das ist so ein bisschen zweischneidig. Also wir haben einmal grafische oder technische Zeichnungen, die perfekt in so ein Konzept des Productized Service passen, wo es wirklich immer nach dem gleichen Schema läuft und wo wir feste Preise haben. Es gibt aber auch immer noch technische Zeichnungen, die individuelle Angebote erfordern und Absprache erfordern. Also wir machen im Grunde beides, wobei natürlich gerade diese Dienstleistung, die man als Dienstleistungsprodukt anbieten kann, sehr schön skalierbar sind. Und wir sind auch immer sehr bemüht, die noch ein bisschen weiter zu pushen, ne?
Lehnt ihr dann manchmal auch die anderen Sachen ab, dass ihr sagt, nö, jetzt ist eigentlich okay, wir haben jetzt genug hier in der Pipe und da müssen wir jetzt nicht unbedingt das andere noch machen, was wir nicht so gerne machen wollen, weil es sich nicht so gut skalieren lässt?
Wir lehnen nichts ab, weil wir zu viele Aufträge schon hätten, aber wir lehnen auch mal was ab, wenn wir ein schlechtes Gefühl bei dem Kunden haben oder wir halt so klassisch nach der 80-20-Regel das Gefühl haben, da steckt zu viel Aufwand für zu wenig Gewinn drin. Mhm. Oder wenn ein Kunde schon anfängt zu nörgeln, solange noch gar nichts gezeichnet wurde. Also da muss man auch auf sein Bauchgefühl hören.
Und wie läuft das bei euch klassisch ab? Ich meine, ihr seid jetzt quasi dann total virtuell. Also jetzt kommt... Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist der Ablauf? Normalerweise, ne, gibt's ja so, ich rufe jemand an, so, hast du Zeit, ich habe ein Problem, kannst vorbeikommen, beziehungsweise möchte ich das und das haben. Wie geht das bei euch? Wie funktioniert das?
Ja, also wir reden jetzt die ganze Zeit schon über unser Tusche-Team, unseren CAD-Outsourcing-Service. Mhm. Und da muss ich vielleicht kurz noch vorwegschieben, da bin ich jetzt auch im laufenden Geschäft gar nicht mehr so richtig drin. Ah, also das Kundenhandling macht mittlerweile komplett mein Partner. Okay. Wir sind gleichberechtigt. Und als er eingestiegen ist, war der Deal, dass er sich komplett ums Kundengeschäft kümmert. Mhm. Und somit bin ich da, stecke ich noch mit drin, aber bin vor allem nur beratend tätig und da nicht jetzt in alle Dinge eingebunden.
Okay, aber es ist, also vielleicht nur ganz kurz, also dass der Zuhörer oder du dort draußen sozusagen eine Idee davon hast, wie das irgendwie anders sein könnte, sozusagen in ein, zwei Sätzen, wie ist das anders gegenüber der normalen Kundenabwicklung?
Ja, also der Prozess, wie der Kunde uns meistens findet, ist durch eine im Internet geschaltete Anzeige. Dann ruft der Kunde an. Das ist einfach in unserem Geschäftsbereich so, dass man da doch ganz gerne nochmal den Hörer in die Hand nimmt. Dann geht ein netter Mensch ran und nimmt das Anliegen auf. Wir rufen im Idealfall innerhalb weniger Minuten zurück, sprechen mit dem Kunden durch, was er sich wünscht. Dann erstellen wir ein Angebot, beziehungsweise entweder ein individuelles Angebot oder wenn es in unsere festen Dienstleistungen, in unsere Productized Service Dienstleistungsbereiche passt, dann ist der Preis quasi schon vorgegeben. Der Kunde beauftragt uns und dann geht die Arbeit, je nachdem, was es da geht, um welche Art von technischer Zeichnung, geht die Arbeit an einen Freelancer, mit dem wir zusammenarbeiten, im europäischen Ausland.
Also der spricht doch kein Deutsch oder muss nicht unbedingt Deutsch sprechen. Der wird halt gebrieft oder wie funktioniert das bei euch?
Genau, wobei wir auch Freelancer haben, die mittlerweile schon so viel mit uns gearbeitet haben. Die können zwar kein Deutsch, aber kennen dafür alle Begriffe, die in Feuerwehrfluchtplänen vorkommen. Also
verstehe.
Von daher, man gewöhnt sich aneinander und die finale Qualitätskontrolle liegt ja eh bei uns und das umschließt natürlich auch die Grammatik der Wörter.
Okay, das heißt, ihr macht eine abschließende Qualitätskontrolle, bevor es dann eben zum Kunden rausgeht und dann...
Absolut, absolut. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ja.
genau, verstehe. Gut, das sozusagen zu dem Feld, wo du nicht mehr tätig bist, beziehungsweise nur beraten. Was machst du sonst? Wie sieht dein Tag aus?
Ja, also mein Hauptfokus liegt aktuell auf dem Citizen Circle, unserer Community für ortsunabhängige Unternehmer und Unternehmerinnen. Und ich betreue dort auch aktiv mit unsere aktuell, glaube ich, 160, 170 Mitglieder. Und wir haben Forum, wir haben Chat, wir haben Mastermind-Gruppen, wir haben monatlich virtuelle Workshops. Wir haben zweimal im Jahr eine große Konferenz, wo wir alle zusammenkommen. Also da ist ganz viel zu organisieren und da sind auch immer Mitglieder, die Hilfestellungen brauchen hier und da. Und das ist eigentlich so mein Hauptfokus. Ansonsten, wenn du fragst, wie mein Tag aussieht, also wenn ich irgendwie gerade meine Routine durchziehen kann, weil ich lange an einem Ort bin, dann sieht es meistens so aus, dass ich den frühen Vormittag für Sport reserviere und dann irgendwann so am späten Vormittag, Mittag in die Arbeit einsteige. Und dann.
Also du machst mehrere Stunden am Stück Sport.
Ich mache so 1-2 Stunden pro Tag Sport, genau.
Okay.
Je nachdem, was ich mache gerade, genau.
Okay, cool.
Und danach geht es an die Arbeit. Das kann mal ein Tag heißen, ich mache nur 2 Stunden das Nötigste. Das kann auch mal heißen, dass ich 10 Stunden durchacker, je nachdem, was anliegt. Ja, und die Abende sind bei mir ganz individuell geplant. Aber ich genieße halt die Freiheit, nicht wie alle anderen um 9 Uhr anfangen zu müssen oder sogar schon um 8 Uhr, sondern mir frei rausnehmen zu können, morgens erstmal Sport zu machen und dann teilweise auch mal ein bisschen länger dafür in den Abend reinzuarbeiten.
Okay, und das hat sich jetzt für dich auch stark verändert, dadurch, dass du dich bei dem aus dem Tusche-Team sozusagen zurückgezogen hast, oder hat das keine Bewandtnis gehabt?
Das hat eigentlich keine direkte Bewandtnis gehabt in den meisten Fällen, da ich ja 5 oder beziehungsweise teilweise 6 Stunden voraus bin, der deutschen Zeit in der Regel.
Okay.
Und somit rufen auch am Vormittag keine Kunden an.
Ah, okay, also das ist auch interessant. Also das kann man auch auf eine Zeit, also quasi auch auf diese Art und Weise lösen, ne? Durch die Zeitverschiebung. Genau.
Genau.
Okay. Und aber was dir jetzt sozusagen wichtig ist, dass du deinen Tag auch gut gestalten kannst, ne? Dass du sagen kannst, okay, heute entscheide ich mich 2 Stunden zu arbeiten und dafür sind es mal am anderen Tag 10 und ich habe da so ein bisschen mehr Freiheit, wie das Ganze ablaufen kann.
Ja, das genieße ich total, dass ich dann, wenn wirklich Dinge zu bewegen sind, wenn ich was bewegen kann, wenn ich wirklich den Kopf runter und rein in die Arbeit, dann arbeite ich gerne durch. Dann können es auch mal 12 oder 14 Stunden werden. Aber wenn aktuell gerade eine Phase ist, wo die Dinge einfach fließen, wo ich mir auch mal leisten kann, am Tag nur 3 Stunden das Nötigste anzuschubsen, E-Mails und so weiter, dann gibt's nichts Tolleres, als dann den restlichen Tag auch mal für andere Dinge zu nutzen. Also es muss nicht immer heißen, dass man dann in der Sonne liegt oder irgendwie mit dem Fahrrad durch die Lande fährt oder Freunde trifft. Das kann ja auch mal heißen, dass man einfach gut, vielleicht doch in der Sonne liegt, aber dabei kreativ tätig ist. Also ich finde gerade so diese Kreativarbeit als Unternehmer, dass man einfach mal den Kopf ein bisschen rattern lässt, ohne vorm Rechner zu sitzen, ist auch unheimlich wichtig.
Ja, verstehe. Und wie sieht für dich ein glücklicher Tag aus? Gibt's da einen, so den du so rausnehmen könntest und sagst, das ist jetzt so ein richtiger glücklicher Tag für mich als Unternehmer?
Ein glücklicher Tag? Ein glücklicher Tag ist ein Tag, an dem ich am Abend das Gefühl habe, Dinge bewegt zu haben.
Okay. Das kann also ein 3-Stunden-Tag sein oder kann ein 10-Stunden-Tag sein, das spielt erstmal keine Rolle.
Nee, also die Anzahl, also die Quantität der Arbeitszeit hat mit der Qualität im seltensten Fall was zu tun. Das ist meine Erfahrung.
Ja, verstehe.
Sehen viele Menschen anders, aber ich bin der Überzeugung, dass man nicht ein besserer Unternehmer ist, weil man 10 Stunden statt 5 Stunden gearbeitet hat, weil viele Leute dann auch herumprokrastinieren oder irgendeinen Blödsinn machen. Also
ja, ich dachte es eher andersrum. Ich dachte, okay, es kann eben auch durchaus sein, dass in den 3 Stunden, die du gearbeitet hast, einfach da das drin steckt, dass du was vorangebracht hast und da eben dieses dieser Effekt dann ist, dass du glücklich bist und zurückguckst und sagst, das war ein guter Tag, weil ich habe das und das vorangebracht.
Genau. Das passiert meistens an solchen Tagen, wo man das Gefühl hat, dass man wirklich was bewegt hat. Das sind dann auch die Tage, wo man danach auch ganz gerne mal einfach sagt, so jetzt ist Feierabend. Ne? Und die Tage, wo man eher das Gefühl hat, das war noch nix, da traut man sich nicht vom Rechner weg.
Ja. Okay, verstehe. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das, was der Tim macht, das finde ich total klasse. Was würdest du dem für einen Ratschlag geben? Ich meine, das ist ja nichts, was jetzt, wenn wir uns jetzt unterhalten, dann ist es ja nichts, was irgendwie vorgestern geboren wurde, ne? Sondern vielleicht auch was so eine Idee war von dem, wer du sein willst und dich da schrittweise drauf hin entwickelt hast. Kann man das so sagen?
Ja, also mir war einfach die Tatsache, dass ich mein Leben sehr frei und nach meinen eigenen Regeln leben kann, sehr wichtig. Und ich habe mein Werkzeug, um das umzusetzen, habe ich in der Ortsunabhängigkeit gefunden. Die Gefahr besteht dabei immer, dass Menschen so als Heilmittel für ihre Unzufriedenheit sehen, dass sie dann denken, sie können dann irgendwie in Thailand am Strand mit dem Laptop liegen den ganzen Tag. Man braucht eine Aufgabe, man braucht ein echtes Ziel und Ortsunabhängigkeit selber ist kein Ziel. Es ist letztendlich nur ein Werkzeug, um sein Leben so zu gestalten, wie man es möchte. Das heißt, man muss sich erstmal überlegen, was ist denn überhaupt mein Ziel? Kann sich dann überlegen, ob dieses Thema Ortsunabhängigkeit ein Werkzeug ist, um dieses Ziel zu erreichen. Aber die Gefahr ist groß, dass man sonst irgendwann dieses vermeintliche Ziel Ortsunabhängigkeit erreicht hat und dann irgendwie in so ein Loch fällt.
Okay, das heißt, dass man dachte, es sei ein Ziel, was man erreichen will und dann hat man es erreicht und dann merkt man, es ist eigentlich gar nicht das, was ich wollte, sondern ich wollte eigentlich was anderes.
Ja, oder man merkt einfach, dass es es ist ja nichts Erfüllendes daran, Kokosnüsse am Strand zu trinken. Also vielleicht mal irgendwie für 3-4 Wochen, aber nicht für 3-4 Monate, geschweige denn 3-4 Jahre. Also gerade als Unternehmer will man ja Dinge voranbringen, will Ideen umsetzen. So. Und deswegen meine ich einfach nur, Ortsunabhängigkeit eine tolle Sache, aber immer dran denken, es ist ein Werkzeug und man sollte genau wissen, was man eigentlich mit seinem Leben anfangen will.
Mhm. War dir das, was du mit deinem Leben anfangen willst, dann relativ schnell klar, nachdem du gesagt hast, ich mache mich jetzt selbstständig, oder war das dann auch nur ein Prozess des Findens?
Absoluter Prozess des Findens. Also die letzten 5 Jahre waren ein reiner Prozess des Findens. Mhm. Als ich angefangen habe, bin ich genau in dieselbe Falle getappt und habe gedacht, sobald du ortsunabhängig bist, dann bist du der glücklichste Mensch auf der Welt und alles ist super. Den Tipp, den ich gerade gegeben habe, das ist letztendlich ja auch etwas, das ich dann dadurch gelernt habe, dass ich es auch falsch gemacht habe am Anfang. Also aktuell zum Beispiel machen wir jetzt gerade hier ein Projekt vor Ort in Chiang Mai, in Nordthailand. Wir wollen hier so ein Co-Living, Co-Working-Projekt umsetzen. Das wird mich dann auch wieder örtlich binden. Und das mache ich auch bewusst. Also das mache ich bewusst, weil ich gemerkt habe, dass ich mittlerweile auch wieder die Bindung suche an einen Ort, nicht komplett, aber zumindest teilweise, weil ich auch viele negative Aspekte an der Ortsunabhängigkeit kennengelernt habe und ich jetzt einfach für mich sage, okay, das waren jetzt 4-5 Jahre des Findens. Ich will dieses Thema Ortsunabhängigkeit um nichts in der Welt komplett aufgeben, aber es geht bei mir doch wieder in Richtung stärkere örtliche Bindung. Mhm. Einfach auch mit dem Hintergedanken, dass ich dass ich ein bisschen leid bin, immer vor dem Laptop zu sitzen, dass ich auch ganz gerne mal irgendwie in meinem geschäftlichen Dasein wieder ein bisschen mehr direkt mit Menschen zu tun haben möchte.
Okay, also war das der Nachteil, den du meinst, oder was gibt's noch für Nachteile, oder was sind noch Punkte, die man, Nachteil ist vielleicht das falsche Wort, aber die man eben beachten sollte, also nicht in dem Sinne, was man für Technik braucht, sondern die man so mit in die Waagschale werfen kann, dass es nicht nur am Strand liegen, am Laptop da, abgesehen davon, dass es vielleicht schwierig ist, am Strand zu liegen, um am Laptop zu arbeiten, von der Konzentration her, gibt's noch Nachteile, die du gesehen hast, außer dass man vielleicht gerne intensiver mit Menschen persönlich zusammen ist?
Ja, also die Gefahr oder die Nachteile können sein, dass man zu viele Bindungen aufgibt und dass man vielleicht irgendwann ein bisschen allein dasteht, dass man keine Routinen mehr hat, dass man sich so ein bisschen verliert, wie so ein Astronaut, der von der Raumkapsel irgendwie ohne Schnur, ohne Kabel anfängt, da irgendwie im All rum zu fliegen und keinen Halt mehr hat. Das ist das richtige Wort, dass man den Halt so ein bisschen verliert. Das soziale Umfeld, ne? Mhm.
Ja, also mir ging das jetzt zum Beispiel so, ich bin auch umgezogen das war dann so, ich hatte mir dann vorgestellt, da setzte dich dann oben schön hin auf den Balkon und arbeitest, hab jetzt so zur Not mal ein Büro unten gehabt. Und jetzt habe ich so festgestellt, dass diese Struktur zu haben, also wirklich da zu wissen, da setze ich mich hin, da kann ich mich hinsetzen, da ist mein Arbeitsplatz, da sind die Sachen eingerichtet. Und dann passiert ja auch Folgendes, man nimmt den ja auch so in Besitz. Das heißt, wenn man dann dorthin geht, dann ist man ja auch schon so einem gewissen Mindset. Und das ist etwas, was ich mir schwierig vorstelle. Also gerade für diejenigen, die halt sagen, ich bin jetzt nicht nur ortsunabhängig im klassischen Sinne, dass ich Aufträge in Deutschland habe und in Thailand sitze, sondern wirklich sage, ich bin jetzt komplett auf Reisen und bin einfach nur unterwegs und dann bin ich da mal 2 Wochen und hier 2 Wochen und eigentlich muss ich mich ja jedes Mal wieder neu einrichten, ne, so für mich selber, dass ich wirklich diesen Scope auch hinbekomme, produktiv zu sein.
Absolut, man muss am besten sich Routinen auch mitnehmen, dass man, obwohl man den Ort wechselt, so eine Tagesroutine hat, die man möglichst überall umsetzen kann. Also wer sich generell so ein bisschen für die Gefahren des ortsunabhängigen Lebensstils interessiert.
Heute die Folge, die Gefahren des ortsunabhängigen Arbeitens.
Genau. Also ja, ich hatte auch mal eine ganz spannende Folge bei mir im Podcast, vielleicht, wenn ich darauf hinweisen darf, das war die Folge 60, glaube ich. Ja. Da habe ich mit einem Psychologen darüber gesprochen, wo denn genau diese Gefahren eben darin liegen, dass man sich so sozial ein bisschen entkoppelt. Und er sagte auch, Ortsunabhängigkeit eine tolle Sache, aber man muss halt gerade aufpassen, dass man da sozial nicht irgendwie im All rumschwirrt ohne Bindung.
Ah, verstehe. Podcast, deinen findet man wo?
Den findet man auf meiner Webseite www.earthcity.de und dann einfach links oben auf Podcast klicken.
Perfekt. Ja, das ist ja eine sehr, sehr spannende Sache, wie du das bewerkstelligt hast. Aber vielleicht nochmal zurück zu dem Punkt. Jetzt sagt ja jemand, letztendlich gehören ja ganz viele Komponenten dazu, ne? Wenn du sagst, ich will ortsunabhängig arbeiten, ich muss ja erstmal wissen, was will ich machen, dann muss ich auch dafür sorgen, dass das ausreichend Geld sozusagen reinbringt, dass ich das auch machen kann. Was wäre der Rat, den du jemanden geben würdest, der anfängt, der sagt, ich bin jetzt hier irgendwo angestellt und ich will das jetzt machen? So aus deiner Erfahrung heraus, du hast ja da einiges an Erfahrung gesammelt, wie würdest du es angehen?
Ja, ich würde das Wort ortsunabhängig erstmal komplett streichen. Okay. Aus der Kombination ortsunabhängiger Unternehmer würde ich das ortsunabhängiger erstmal komplett wegblenden für 1-2 Jahre okay. Und mich auf das Wort Unternehmer konzentrieren.
Ja, ja.
Aber so ein bisschen natürlich schon so ein bisschen mit dem Plan, wo es hingehen soll, denn dann würde man ja auch in der Gründung, macht man dann ja vielleicht auch viele Dinge bewusst dann schon so, dass man es später leichter hat, das Ganze ortsunabhängig zu gestalten. Aber vor allem ist es erstmal wichtig, natürlich es zu lernen, unternehmerisch erfolgreich zu sein. Und und das Ortsunabhängige ist ja bei digitalen Geschäftsmodellen dann das kleinste Problem in der Regel heutzutage.
Ja, aber es gibt ja auch vielleicht noch Zwischentöne, ne? Es muss ja nicht immer ein digitales Geschäftsmodell sein. Ich meine, bei euch letztendlich in der Dienstleistung ist es ja auch letztendlich eine Dienstleistung, ne?
Absolut.
Erbracht habe. Also es gibt, glaube ich, auch so Punkte, was ich auch interessant finde, ist eben die Productized Services, das heißt Produkte, Dienstleistungen, die immer den gleichen Aufbau haben. Auch das lässt sich natürlich auch gut meistern. Und vielleicht lässt sich auch über das eine oder andere nachdenken, wo man mit Partnern zusammenarbeitet in Deutschland, wo es gar nicht unbedingt notwendig ist, dass da Deutsch gesprochen wird. Das ist etwas, was mir jetzt neulich so aufgegangen ist, zu sagen, warum soll man sich nicht so positionieren, zu sagen, wenn du mit uns zusammenarbeitest, wir sind auf das und das spezialisiert, aber wir sprechen nur Englisch. Ja, das ist ja teilweise in Unternehmen auch üblich. Und das lässt natürlich viele, viele Hürden auch gleich entschwinden, weil ich natürlich immer als deutsches Unternehmen so ein bisschen diese Sprachbarriere auch habe, ne? Die ich irgendwie handeln muss.
Ja, das stimmt.
Ja, cool. Community. Also wir sind ja fast wieder am Ende der Sendung angelangt und ich würde natürlich jetzt nochmal gerne mit dir zusammenschauen, wenn man jetzt mehr von diesem Wissen, was du hast und erworben hast, mit aufsaugen möchte. Wie kann man das tun? Wie geht's bei dir weiter? Also wie könnte ich jetzt sozusagen hingehen und sagen, Mensch, was der Tim macht, das interessiert mich. Ich finde es toll, der kann mir bestimmt helfen. Was kannst du für denjenigen tun?
Ich schreibe jeden Montag die Montagspost, meinen Newsletter. Der ist vielleicht so als Einstieg ganz interessant für alle, die sich fürs Thema interessieren. Ansonsten mein Podcast I Love Mondays kommt auch jeden Montag raus. Da haben wir auch immer spannende Gäste. Vielleicht magst du ja auch mal in ein Gegeninterview bei mir in die Sendung kommen. Würde mich sehr freuen.
Sehr gerne.
Ansonsten kann man sich sehr gerne auch unseren Citizen Circle angucken. Wir machen dreimal im Jahr die Türen für Neumitglieder auf, am 1.9., 1.1. und 1.4. Mhm. Und dort trifft man auf viele andere Unternehmer, die auch alle Querdenker sind, die alle so ein bisschen zeitlich und örtlich freier sein möchten. Und wir tauschen uns aus, spannende Ideen, wir helfen uns. Wir treffen uns regelmäßig für Barcamps, für Konferenzen, für Mastermind-Gruppen. Ansonsten kann man mir auch sehr gerne schreiben. Also wer mir eine kurze Mail schicken möchte mit 2, 3 Fragen oder irgendwelchen Hinweisen, jederzeit gern.
Und Citizen Circle findet man wo?
Citizen Circle findet man auf www.citizencircle.de.
Wunderbar. Coole Sache. Tim, gibt's noch irgendwas, was du am Ende der Sendung noch gerne hinzufügen möchtest, irgendwie dem Hörer mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, gerne. Also für mich ist ortsunabhängiger zu arbeiten generell eine Sache, die man auch nicht zu 100% fahren muss. Man kann auch sagen, man hat einfach nur ein bisschen mehr örtliche Freiheit oder zeitliche Freiheit, kann vielleicht aus dem Homeoffice arbeiten, hat mehr Zeit mit der Family und so weiter. Will damit nur sagen, sich zu überlegen, wie man sich örtlich und zeitlich ein bisschen freier machen kann. Das ist eigentlich für viel mehr Menschen reizvoll, als viele das denken. Mhm. Und wer schon unternehmerisch erfolgreich ist, kann sich ja auch mal überlegen, ob er das nicht auch ein bisschen flexibler gestalten kann, ob das Büro wirklich sein muss, ob man nicht gewisse Komponenten nutzen kann, um mehr Flexibilität in den Alltag zu bringen.
Mhm. Ja. Wunderbar, das fand ich sehr, sehr spannend, Tim. Ich wünsche dir dort draußen einfach neue Impulse, ja, für die Woche. Sehr, sehr spannend, dass man einfach nochmal guckt und überdenkt, wie kann ich vielleicht meinen Arbeitsalltag anders gestalten. Wir haben ja auch eine interessante Folge, wo Achim seinen Schreibtisch abschafft. Das ist zum Beispiel ein sehr schönes Thema. Und ich wünsche euch einfach eine ganz fantastische Woche. Alles, was wir heute besprochen haben, könnt ihr nachlesen unter unternehmer.link/102. Und bleibt mir noch zu sagen, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis zur nächsten Woche.